Ja, ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Vielen Dank für die freundliche Einladung nach Wien und die Vorstellung. Der bekannte Künstlerbiograf der Renaissance, Giorgio Vasari, berichtet, dass die Juden Roms am Schabbat zur Mosesstatue des Michelangelo strömten, die wir hier sehen. Er schreibt, und es mögen die Juden weiter scharenweise, wie sie es jeden Samstag tun, Männer und Frauen wie die Stare, ihn besuchen gehen und anbeten, denn sie werden nicht etwas Menschliches, sondern Göttliches anbeten. Es ist weder davon auszugehen, dass die römischen Juden dieser Zeit zu Bildverehrern geworden sind, noch, dass sie allein aus kunstgeschichtlichem Interesse alle nach San Pietro in Vincoli strömten. Vielmehr muss man annehmen, dass die Juden der Zeit das erkannt hatten in dieser Statue, in diesem Bild, was diese Statue ausdrückt und was viele christliche Betrachter dieses Bildes späterer Zeiten verkannt haben oder nie erkannt haben. Dieser Mose ist nämlich ein Bild der Tora, der Offenbarung. Nach langen und vielfältigen Deutungen, die es für diese Statue immer wieder gegeben hat und die oft um die Frage kreisten, ob Mose hier dargestellt ist, kurz bevor er aufspringen würde und die Tafeln, die er unter dem Arm hält, jetzt zerbrechen würde, oder wie, wo man zumindest in Wien darauf hinweisen muss, Sigmund Freud, der genau das Gegenteil meinte, dass Mose hier gerade nicht die Tafeln zerbrechen würde, sondern anders als in der Bibel berichtet, Michelangelo ihn darstellen wollte, wie er das überwindet und die Tafeln nicht zerbricht. Nach all diesen vielen Deutungen hat vor einigen Jahren der Kunsthistoriker Franz Joachim Verspuhl überzeugend herausgearbeitet, dass es gar nicht um diese Frage geht, sondern dass die Statue des Michelangelo Mose gar nicht im Umfeld dieser Szene, der berühmten Szene mit dem goldenen Kalb darstellt, sondern ganz anders in der Szene nach der Erneuerung des Bundes und wo Mose mit den erneuerten Tafeln vom Berg Sinai herabgekommen ist und diese Szene nämlich daran für Verspuhl deutlich zu erkennen ist, dass Mose hier auf dem rechten Bein liegend die Decke hat, von der in der Bibel berichtet wird, dass er damit sein strahlendes Angesicht bedeckt. Es heißt nämlich in Exodus 34, Mose war dort mit Adonai 40 Tage und 40 Nächte, Brot aß er nicht, Wasser trank er nicht. Und dann schrieb er die Worte auf die Tafeln, die Worte des Bundes, 10 Worte. Und als Mose vom Berg herabstieg, die 2 Tafeln des Zeugnisses in der Hand, und beim Abstieg des Mose, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes dadurch strahlte, dass er mit ihm gesprochen hatte. Und dann heißt es etwas weiter, daraufhin näherten sich dann die Israeliten und alle, und er befahl ihnen alles, was Adonai auf dem Berg Sinai mit ihm gesprochen hatte. Dann hörte Mose auf, mit ihnen zu sprechen, und er legte eine Decke über sein Gesicht. Wenn Mose aber vor Adonai kommen wird, um mit ihm zu sprechen, wird er die Decke, bis er herausgehen wird, ablegen. Er wird herausgehen und den Israeliten sagen, was er ihm befohlen hat. Und die Israeliten werden das Gesicht des Mose sehen, wie die Haut des Gesichtes des Mose strahlt. Mose wird die Decke wieder über sein Gesicht legen, bis er kommen wird, um mit ihm zu sprechen. Daran ist zu erkennen, dass der Zentralgedanke der Offenbarungsmittlung, wie in Exodus 34 ausspricht, hier am Motiv dieser Decke über dem strahlenden Angesicht des Mose verdeutlicht wird. Wenn Mose also sein Angesicht nach dieser Geschichte nur enthüllt, also nicht mehr verdeckt, wenn er entweder mit Gott spricht oder den Willen Gottes, die Worte Gottes den Israeliten mitteilt, dann kann man fast sagen, von da an gibt es Mose nicht mehr als Person, sondern nur noch in der Funktion als Offenbarungsmittler. Erscheint auch Mose, wenn er diese Decke wegnimmt. deckt also Mose sein Angesicht auf, dann entweder wenn Gott mit ihm spricht oder er mit Israel. Und so erscheint also Mose immer wieder. Und das ist genau das, was nachher, könnte man sagen, von Mose bleibt. Nämlich, dass Mose zum Inbegriff der Tora, des von Gott offenbarten Wortes wird. In einer ganz eigenwilligen oder, man kann es auch noch schärfer ausdrücken, wie Franz Musner, gewalttätigen Interpretation benutzt auch Paulus diese Stelle aus dem Buch Exodus, wenn er in 2 Korinther 3,12 folgende von der Decke spricht, die über dem Lesen des alten Bundes liegt und die er und die nur durch Christus weggenommen wird. Wir werden darauf noch einmal zurückkommen. Im Verständnis vieler Christen hat es dazu geführt, diese Aussage des Paulus, dass eine Decke über dem Lesen des alten Bundes liegt, bis zu dem Tag, dass in Christus die Verhüllung weggenommen wird, dass viele Christen den sogenannten alten Bund oder das Alte Testament immer als verdeckt, verhüllt, unklar und undurchsichtig betrachtet haben. Und diese, ihre Sicht des Alten Testamentes, haben Christen im Laufe der Jahrhunderte und leider bis heute ungeniert und unreflektiert auf das Judentum übertragen. Von der tiefen Einsicht in das Wesen der Offenbarung Gottes eines Michelangelo, das er in die Statue des Mose gelegt hat, waren und sind die Christen lange weit entfernt geblieben. Erst in unseren Tagen hat ein gewisser Umbruch, ein Umdenken und eine Neuorientierung eingesetzt. Auf katholischer Seite vor allen Dingen natürlich durch das Zweite Vatikanische Konzil, näherhin Nostra Aetate 4, wo gesagt wird, dass das Verhältnis zum Judentum ein besonderes ist, nicht wie das zu den anderen Religionen. Und dann vor allen Dingen durch viele Aussagen von Johannes Paul II. Bei seinem Besuch in Deutschland am 17. November 1980 hat Johannes Paul II. Vor den in Mainz versammelten, vor dem Zentralrat der Juden und der dort versammelten Deutschen Rabbinerkonferenz gesprochen und hat im Blick auf das Wesen und die Bedeutung des jüdisch-christlichen Dialogs auf die Besonderheit der christlichen Bibel hingewiesen. Und da sagt er unter anderem, die erste Dimension dieses Dialogs, nämlich die Begegnung zwischen dem Gottesvolk des von Gott nie gekündigten alten Bundes und dem des neuen Bundes, ist zugleich ein Dialog innerhalb unserer Kirche, gleichsam zwischen dem ersten und zweiten Teil ihrer Bibel. Diese Aussage weist ganz markant auf die Besonderheit der christlichen Bibel hin, denn durch den Entsprechungsgedanken zwischen Begegnung von Kirche und Synagoge, also den beiden Glaubensgemeinschaften auf der einen Seite, und dem Zusammenhang von Altem und Neuem Testament auf der anderen Seite, wird die bleibende Gültigkeit der Erwählung Israels, die hier im Stichwort des niemals gekündigten Bundes zur Sprache kommt, zur Frage nach der Gültigkeit und Wertigkeit des Alten Testaments, im Christentum natürlich. Die so thematisierte Besonderheit der christlichen Bibel besteht in dem Faktum einer zweigeteilten Einheit. Das klingt im ersten Moment selbstverständlich, aber als Christen müssen wir uns das immer wieder bewusst machen, was eigentlich die Besonderheit unserer Bibel ist, nämlich, dass wir eine heilige Schrift haben in zwei Teilen. Und jetzt wird es, könnte man sagen, kompliziert, aber letztendlich auch wird die Besonderheit deutlich. Nämlich bei unserer Schrift in einer Schrift in zwei Teilen ist es so, dass der erste und größte Teil unserer heiligen Schrift zuvor schon heilige Schrift einer anderen Religion war. Und, um es jetzt noch schwieriger zu machen, und das auch weiterhin geblieben ist. Wir sind weit entfernt von dem, was Christen oft formuliert haben mit dem Stichwort des Erbens, dass das Christentum ein Erbe des Judentums sei, denn es gibt und gab beim Judentum nichts zu erben, weil das Judentum nicht verstorben ist oder beendet ist oder sonst wie. Also die Schwierigkeit unserer Schrift ist eben die, es ist eine Schrift, die zuvor heilige Schrift einer anderen Religion war und das weiterhin geblieben ist. Schwieriger kann man es sich fast nicht vorstellen. Und es gibt auch unter den Schriftreligionen der Welt keine kompliziertere Lösung für eine heilige Schrift in dieser Besonderheit. Aber das ist eben die Sache, die uns sozusagen die Schrift vorgibt. Und wenn man an dieses Zitat von Johannes Paul II. Denkt, merkt man, diese Besonderheit der Schrift, wenn man sie ernst nimmt, weist uns immer schon darauf hin, dass wir in einem besonderen Verhältnis zum Judentum stehen. Und dass man beide Dinge, das will ich mal so sagen, ist einer vielleicht meiner wichtigsten Gedanken heute, dass man diese beiden Dinge, das Verhältnis zwischen Christentum und Judentum oder des Christentums zum Judentum, nicht trennen kann von unserem Verständnis unserer Heiligen Schrift aus Altem und Neuem Testament. Der jüdische Religionsphilosoph Zvi Werblowski hat es markant, dieses Verhältnis in einer Beschreibung, die sozusagen von der anderen Seite kommt, aufgenommen und hat es beschrieben in einer Form von Asymmetrie. Zvi Werblowski sagt, es ist unbestreitbar, dass der Christ als Christ auf das Judentum stößt, wenn er sich mit seinem eigenen Christsein konfrontiert. Der Jude stößt aber nicht mit immanenter Notwendigkeit auf das Christentum, wenn er sich mit seinem Judentum konfrontiert. Zvi Werblowski hatte das zuerst einmal sozusagen noch etwas andersherum, aber denselben Gedanken schon einmal geäußert in den 70er Jahren. Da hat er das formuliert fast ein bisschen im Sinne Zurückhaltung gegenüber Christen, die vorschnell vereinnahmten und von einem Dialog auf Augenhöhe sprachen und so weiter. Und hat eben gesagt, Moment, also für mich als Jude, hatte er damals umgekehrt formuliert, komme ich nicht dazu, von meinem Judentum her mit Notwendigkeit auf das Christentum zu stoßen. Aber er hat schon gesehen und hat diese These von dieser Asymmetrie auch weiter formuliert, dass Christen mit Notwendigkeit, es geht nicht anders, wenn sie sich mit ihrem Christsein konfrontieren oder mit ihrer eigenen Identität beschäftigen, mit Notwendigkeit auf das Judentum stoßen. Und diese Besonderheit, also man könnte fast sagen, die beiden Formulierungen von Zvi Werblowski und die von Johannes Paul II. Betreffen eigentlich dieselbe Sache, nämlich das besondere Verhältnis, das vom Judentum aus gesehen sicherlich asymmetrisch ist, aber vom Christentum auch in dieser Besonderheit gesehen wird, dass es sich oder dass daraus sich ableitet, wie wir zum Judentum stehen. Und wenn man diese beiden Seiten betrachtet, dann wird auch deutlich, dass die spannungsvolle Einheit der Schrift aus Altem und Neuem Testament, die sich für das Christentum sozusagen erstmal von seiner Schrift her ergibt, letztendlich nicht zu lösen ist von der Frage, ja, wie unser christliches Bekenntnis mit der eigenen Heiligen Schrift in Verbindung steht oder sich von der Schrift her ausdrückt. Es hat in der Praxis des Christentums natürlich, könnte man sagen, und auch bis heute immer wieder die Tendenz gegeben oder die Vorstellung oder die vage Vorstellung, dass wie Sie es wahrscheinlich auch kennen, oft hören oder gehört haben, dass die eigentliche christliche Bibel doch das Neue Testament sei. Also die Vorstellung, christlich ist das Neue Testament. In Klammern, ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, was mit dem Alten Testament für uns Christen ist, ist eben doch sehr unklar und man kann das nicht genau bestimmen. Das bleibt mehr oder weniger offen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch von jüdischer Seite immer wieder mal Versuche, sage ich, genau in diese Kerbe zu schlagen und das zu bestätigen, dass Juden sagen, ja, am besten sei es wohl, wenn die Christen sich auf ihre Bibel, sprich das Neue Testament, konzentrieren und die Juden sich auf ihre, die hebräische Bibel, konzentrieren würden. Und man würde von da ausgehen. So einen Vorschlag hat beispielsweise Edna Brocke gemacht oder der jüdische Philosoph Shemaiah Leibowitz hat das sogar sehr fast aggressiv ausgedrückt. Das Schlimmste am Christentum fände er, dass sie die Tora oder den Tanach, also die hebräische Bibel, als Teil ihrer christlichen Bibel betrachten würden und so weiter. Also die Vorstellung gibt es von beiden Seiten, von christlicher im Sinne, naja, das eigentliche Christliche ist doch im Neuen Testament, unbestimmt was im Alten ist, und auch von jüdischer kommt das vor. Man muss aber als Christ sagen, dass wir uns dagegen unbedingt im Sinne unserer christlichen Identität verwehren müssen, denn die christliche Bibel ist nicht das Neue Testament, ganz und gar nicht. Denn mit dem Neuen Testament kommen wir nicht zum Bekenntnis des Christentums. Das Urbekenntnis des Christentums, das wir alle kennen, ist ja ganz schlicht das Jesus Christus. Und das ist nicht ein Bekenntnis, oder das ist nicht, wie sagen wir, Schulkinder das vielleicht noch meinen, das sei sozusagen der Name Jesus Christus, sondern das ist das Grundbekenntnis. Jesus von Nazareth ist der Messias oder auf Griechisch dann der Christos, also der Gesalbte. Dieses Bekenntnis kann man aber nur formulieren oder man könnte es ja fast im Sinne einer Gleichung definieren und sagen, die unbekannte Größe ist Jesus von Nazareth. Der wird in diesem Bekenntnis erklärt oder identifiziert mit der durch die bekannte Größe Messias, Christus. Was das ist, Messias oder Christus, kann man nur verstehen aus der Bibel Israels heraus, denn die redet vom Messias oder in Griechisch dann vom Christus. Dieses Bekenntnis sagt letztendlich das, was man nicht weiß, Jesus von Nazareth, oder den bekennt man dann durch das Bekannte, nämlich Messias aus der Bibel Israels. Das heißt umgekehrt, es gibt kein christliches Bekenntnis ohne diesen Hintergrund der Bibel Israels. Ohne die Bibel Israels kann ich kein christliches Bekenntnis überhaupt aussprechen. Die frühen Christen, denen das zum Kernbekenntnis geworden ist, Jesus ist der Messias, haben also deutlich gemacht, auch da muss man in Klammern sagen, was spätere Christen immer wieder vergessen haben, die haben deutlich gemacht, dass Jesus für sie kein Religionsgründer ist. Also keiner, der irgendetwas in Anführungszeichen Neues gebracht hat, also eine neue Religion oder ein neues Bekenntnis. Die frühen Christen haben festgehalten, das ist einer, den erkennen wir als den Messias der Bibel Israels, von dem die Bibel Israels redet. Und man kann im Neuen Testament auf jeder Seite, will ich mal sagen, nachvollziehen, wie die frühen Christen alles, was sie über diesen Jesus sagen, immer wieder erklären aus der Bibel Israels. Also die ist die einzige oder die wichtigste Grundlage für das Ganze. Das findet man noch sehr schön ausgedrückt in dem, also diesen Gedanken viel später bei Hieronymus, der formuliert hat, die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Und Hieronymus steht in einer Tradition, die ganz und gar sozusagen für das frühe Christentum auch im Neuen Testament bestimmend ist. Der Ausdruck, die Schrift, meint nicht das Neue Testament. Also ich will mal sagen, so etwas Simples hätte Hieronymus niemals aufgeschrieben. Also zu sagen, wenn man das Neue Testament nicht liest, weiß man nichts über Christus, sondern er meint mit diesem Satz, wer die Schrift, also das, was wir Altes Testament nennen, nicht kennt, kann auch Christus nicht kennen. Das ist im Endeffekt eine anders gewendete Umschreibung des Grundbekenntnisses: Jesus ist der Christus, also Jesus Christus. Insofern muss man auch oder kann man auch festhalten, dass es sich bei der Aussage und bei dem Bekenntnis des frühen des Christentums, Jesus Christus, folglich um eine ganz und gar innerjüdische Aussage handelt. Das ist sozusagen wirklich nichts Neues im Sinne etwas von nicht Dagewesenem, sondern es ist eine ganz, man könnte auch sagen, selbstverständliche innerjüdische Aussage, dass also jemand im Judentum, ein Jude im Judentum, von anderen Juden anerkannt wird als Messias oder als messianische Gestalt. Wenn wir das ernst nehmen, dass also unser Bekenntnis erst einmal ein innerjüdisches ist und sich das auch sozusagen in der Schrift niedergeschlagen hat, in der Besonderheit unserer Bibel, dann kann man auch mit Fug und Recht sagen, dass das Alte Testament der christlichen Bibel die eigentliche Urkunde, also im engen Sinn des Wortes, die Urkunde, die grundlegende Kunde des Christentums ist. Das ist das Alte Testament, nicht das Neue Testament. Die Urkunde unseres Glaubens ist und bleibt das Alte Testament. Das Verstehen der christlichen Bibel aus Altem und Neuem Testament, losgelöst von einer theologischen Beziehung oder der theologischen Deutung der Beziehung von Judentum und Christentum, ist unmöglich. Dies spiegeln auch zahlreiche Äußerungen, sowohl von vor allen Dingen von Johannes Paul II., dann auch einige von Benedikt XVI. Wider und ganz in besonderer Weise das 2001 erschienene Dokument der päpstlichen Bibelkommission unter dem Titel, den wir adaptiert haben für den heutigen Vortrag, das jüdische Volk und seine heilige Schrift, und jetzt kommt es, in der christlichen Bibel. In diesem Dokument wird auf vielfältige Weise das ausgelotet, was es bedeutet, dass also heilige Schrift und also die Besonderheit der christlichen Heiligen Schrift und das Verhältnis zwischen Juden und Christen sozusagen zusammengehören und nicht zu trennen sind, was eindeutig sozusagen darauf zurückgeht, dass Johannes Paul II. Seiner Bibelkommission diesen Auftrag gab, diesen Gedanken, den er schon in Mainz und andernorts geäußert hatte, den weiter zu verfolgen. In vielen sehr tiefgründigen und schönen Bildern auch wird in diesem Dokument auf die unaufgebbare Einheit zwischen Altem und Neuem Testament für das Christentum hingewiesen. So heißt es zum Beispiel an einer Stelle: Ohne das Alte Testament wäre das Neue Testament ein Buch, das nicht entschlüsselt werden kann. Wie eine Pflanze ohne Wurzeln, die zum Austrocknen verurteilt ist. Sie merken vielleicht, dieser Text hat ein bisschen adaptiert und übernommen die Formulierung von Paulus mit der Wurzel des Christentums und haben das übernommen, dass also wirklich ein Neues Testament ohne Altes letztendlich nicht existieren kann. Und in der Einführung dieses Dokuments von 2001 spricht der damalige Präsident der päpstlichen Bibelkommission, damals Josef Kardinal Ratzinger, sogar davon, Zitat: Unser Neues Testament ist in sich oder wäre in sich sinnlos, ohne wenn es vom Alten Testament losgelöst würde. Also er hat das sogar noch verschärft: Es wäre sinnlos, das Neue Testament, wenn es vom Alten gelöst würde. Dieses christliche Verständnis der christlichen zweigeteilten Bibel wird in diesem Dokument, oder wie es das Dokument es darstellt, ist damals auch in vielen Äußerungen von jüdischer Seite sehr positiv aufgenommen worden. Und dieser Gedanke, dass also oder wie das Christentum seine im Verhältnis zum Judentum das zu verstehen hat, kommt im Dokument am Ende auch noch einmal vor, also vor allen Dingen den Blick auf die Darstellung auch von Juden im Neuen Testament. Und da heißt es am Ende des Dokuments, das Beispiel von Paulus in Römer 9 bis 11, wo auch das mit dem Ölbaum kommt, zeigt vielmehr eine Haltung des Respektes, der Hochschätzung und der Liebe gegenüber dem jüdischen Volk. Dies ist die einzig wirklich christliche Haltung in einer heilsgeschichtlichen Situation, die in geheimnisvoller Weise Teil des ganz positiven Heilsplans Gottes ist. Der Dialog bleibt möglich, da Juden und Christen ein reiches gemeinsames Erbe besitzen, das sie verbindet. Es ist auch in höchstem Maße wünschenswert, damit es gelingt, fortschreitend auf beiden Seiten Vorurteile und Missverständnisse zu überwinden, zugunsten einer besseren Kenntnis des Gemeinsamen und zur Stärkung der wechselseitigen Bande. Und an diese Sätze knüpft auch von jüdischer Seite in der Beurteilung Ernst Ludwig Ehrlich an und spricht in Bezug auf dieses Dokument sogar davon, dass er sagt, es sei in vielerlei Beziehung eine geradezu revolutionäres innerhalb der katholischen Kirche. Und er begründet diese Sicht vor allen Dingen dadurch, dass er sagt, es wird hier angedeutet, dass die Kirche bereit ist, im Hinblick auf die Shoah ihr Verhältnis zum Judentum grundsätzlich zu verändern. Und dazu gehört zweifellos auch, dass die Kirche zu einem neuen Respekt für die jüdische Auslegung des Alten Testamentes aufruft. So wichtig die Integration des Alten Testamentes, das die Juden die hebräische Bibel nennen, ist, so kritisch ist heute die Darstellung der Juden im Neuen Testament zu behandeln. Hier liegt eine der Ursachen der modernen Judenfeindschaft auch unter Christen während der NS-Zeit. Auch dieses Problem, so Ehrlich, wird in dem vorliegenden Dokument behandelt. Also auch von jüdischer Seite im Blick auf so ein Dokument wird festgehalten, dass das Verhältnis des Alten Testaments im Christentum wesentlich ist für die Beziehung zwischen Judentum und Christentum. In der Geschichte des Christentums gab es immer wieder die christliche und auch sozusagen kirchliche Position, die den Juden ein richtiges oder legitimes Verstehen ihrer eigenen Heiligen Schrift abgesprochen hat. Man denke nur an die leidvolle Geschichte der sogenannten Zwangsdisputationen im Mittelalter, wo von kirchlich-christlicher Seite her Juden gezwungen wurden, meist in öffentlichen Disputationen, gezwungen wurden, dass sie doch erkennen sollten und anerkennen aus ihrer eigenen Bibel heraus, dass Jesus der Christus, der Messias ist, und sie sollten das sozusagen das erkennen, sollte dann zu einem Bekenntnis führen, und diese Zwangsdisputationen endeten nicht selten damit, dass entweder das Bekenntnis inklusive Taufe der Juden das am Ende stehen musste oder auch eine Sanktion letztendlich bis hin zum Tode, wenn das nicht erfolgte. Also diese, zwar auch nicht nur in dieser strengsten und schlimmsten Form, aber diese Vorstellung hat es immer wieder gegeben, dass Juden doch eigentlich erkennen müssten, dass ihre eigene Schrift von Christus schon redet und das anerkennen sollten. Das Dokument von 2001, das jüdische Volk und seine heilige Schrift in der christlichen Bibel, geht da tatsächlich revolutionär, kann man wirklich sagen, andere Wege. Denn da heißt es, jetzt wenn Sie die Geschichte so ein bisschen im Hinterkopf behalten, heißt es genau umgekehrt. Zum ersten Mal übrigens auf katholischer Seite. Die christlichen Leser, heißt es da, sind überzeugt, dass ihre Deutung des Alten Testamentes, so sehr sie sich auch von derjenigen des Judentums unterscheiden mag, doch einer Sinnmöglichkeit der Texte entspricht. Also hier wird erstmals von katholischer Seite gesagt, wir Christen betrachten das so, dass unser Verständnis des Alten Testaments, der Bibel Israels, eine Möglichkeit neben anderen ist. Und zuerst einmal räumt man ein, dass die Juden ein legitimes Verstehen dieser Schriften haben. Also man kann sagen, Das Dokument geht schon davon aus, dass Texte immer mehrere Sinnmöglichkeiten haben und es nicht eine einzige Auslegung gibt. Und einräumt, die christliche ist eine mögliche. Und im Weiteren heißt es in dem Dokument, so darf man also nicht sagen, man darf nicht sagen, der Jude sähe nicht, was in den Texten angekündigt worden ist. Vielmehr gilt es, dass der Christ im Lichte Christi und im Geiste in den Texten einen Sinn entdeckt, der in ihnen verborgen lag. Also man sagt ganz klar, man darf nicht sagen, Juden würden nicht erkennen, was in den Texten angekündigt ist oder was darin steht, sondern man muss zugestehen und sagen, wir Christen lesen sozusagen in einer rückwärtigen Sicht aus dem Christus, von dem Christusereignis her, einen anderen Sinn in den Texten. Sie merken vielleicht, die Sichtweise hat sich in diesem Dokument gegenüber der Geschichte grundlegend geändert. Also die Christen erkennen eher schon, dass sie den ersten und größten Teil ihrer Heiligen Schrift in Verbindung mit einer anderen Seite haben und von dieser anderen Seite her verstehen. Und auf dieser Grundlage gelingt es dem Dokument auch, neben der gegenseitigen Anerkennung des je eigenen Verstehens derselben Schrift, das auf die Christen hinweist, dass sie von der jüdischen Auslegung in dem Sinne lernen können, dass diese ihnen die Schrift im Kern tiefer erschließen kann. Es heißt in dem Dokument, die Christen können und müssen zugeben, dass die jüdische Lesung der Bibel eine mögliche Leseweise darstellt, die sich organisch aus der jüdischen Heiligen Schrift zur Zeit des Zweiten Tempels ergibt. In Analogie zur christlichen Leseweise, die sich parallel entwickelte. Jede dieser beiden Leseweisen bleibt der jeweiligen Glaubenssicht treu, deren Frucht und Ausdruck sie ist. So ist die eine nicht auf die andere rückführbar. Auf dem konkreten Feld der Exegese können die Christen gleichwohl viel von der jüdischen Exegese lernen, die seit mehr als 2000 Jahren ausgeübt worden ist. Und sie haben in der Tat im Laufe der Geschichte auch viel von ihr gelernt. Also das Verstehen der Schrift im Christentum muss zuerst einmal, so deutet es auch das Dokument, sagen wir mal indirekt schon an, muss an den Ursprung der zweigeteilten christlichen Bibel zurückgehen, um die Intention und das Besondere der christlichen Leseweise dieser Texte des ersten Teils zu verstehen. Also es geht letztendlich für uns Christen darum, dass wir erst einmal verstehen müssen, wie kommt es zu unserer Besonderheit oder zu der Besonderheit unserer christlichen Bibel in zwei Teilen. Weg mit diesem Vorverständnis, immer zu sagen, naja, christlich ist aber das Neue Testament und allen Klischees, die damit verbunden sind, sondern zu sagen, wir können unsere christliche Bibel und auch und gerade das Neue Testament nur verstehen, wenn wir es vom Ursprung her verstehen. Also so, was haben die frühen Christen damit gemacht, dass es zu dieser Besonderheit der Bibel gekommen ist. Wenn wir uns dem Ursprung, das ist vielleicht die spannendste Frage, weil sie auch wichtig ist, weil wir eben oft in unserem normalen Umgang so tun, als seien das zwei Bücher, die irgendwann zusammengefügt worden sind. Man kann als erstes schon einmal sagen, im frühen Christentum oder aus der Geschichte des frühen Christentums wird deutlich, dass es niemals zwei Bücher gab. Es hat niemals ein altes und ein neues Testament oder eine Bibel Israels und ein neues Testament, ein Christusbuch gegeben, das dann erst irgendwie zusammengefügt wurde. Da würde ich auch, das ist aber nur am Rande, auch einige Formulierungen in dem eben genannten Dokument kritisch betrachten, weil das oft so durchklingt noch, als seien es zwei Bücher, die irgendwie aufeinander zu beziehen wären. Der Ursprung des Ganzen ist aber viel mehr darin oder für uns wichtig darin zu sehen, dass wir im Christentum mindestens ein Jahrhundert lang nur eine Heilige Schrift hatten. Die Christen des ersten Jahrhunderts und noch ein bisschen darüber hinaus hatten nur eine Heilige Schrift, nämlich das, was wir Altes Testament nennen, oder ich sage es, weil der Begriff ist schon christlich, Altes Testament, man sagt besser die Bibel Israels. Nichts anderes hatten die Christen des ersten Jahrhunderts als Heilige Schrift. Und das haben sie sozusagen auch Paulus und alle ohne Abstriche anerkannt, das ist die Heilige Schrift. Das war die Bibel Israels, wenn auch in den meisten Kreisen, aber das sind jüdische Kreise in griechischer Sprache, das spielt gar keine Rolle. Aber das ist der Ursprung. Man kann jetzt darüber lange nachdenken und spekulieren, warum das nicht so geblieben ist. Aber ein Faktum ist ganz deutlich ablesbar, an dem sich sozusagen die Weichen neu gestellt haben. Das ist am Anfang des zweiten Jahrhunderts, trifft, weil das frühe Christentum sehr stark beeinflusst ist von verschiedenen, ja, aus dem Hellenismus, also aus dem Griechentum kommenden Strömungen, die sehr stark dualistisch geprägt sind, also sozusagen immer in Gegensätzen denkend, tritt ein Theologe auf namens Markion. Und dieser Markion kommt eigentlich, wie gesagt, aus dem Hintergrund eines Denkens, was mit Gnosis und so weiter zu tun hat, das dualistisch geprägt ist. Und Markion, ich mache es sehr kurz, sein Hauptgedanke ist dieses sogenannte Evangelium des fremden Gottes. Markion kommt auf den sozusagen für ihn logischen Grundgedanken, dass er meint oder sagt, behauptet, dass Jesus habe einen anderen Gott verkündet als den Gott der Bibel Israels, also des Judentums. Jesus habe einen neuen, einen anderen Gott verkündigt. Und Markion stellt diesen Gott, den Jesus verkündigt habe, dem Gott der Bibel, im Christentum zu der Zeit gibt es nur die eine Bibel, der Bibel gegenüber. Und er sagt, ja, der Gott der Bibel Israels, das ist der Schöpfergott, das ist ein Gott der Gerechtigkeit, aber auch der Strafe, der Rache und so weiter. Und dem stellt er gegenüber, Jesus habe einen Gott der Vergebung, der Barmherzigkeit, der Liebe verkündigt. Da aber, sozusagen, das war das kleine Problem für Markion, Jesus ja nie von einem anderen Gott geredet hat, spricht Markion vom Evangelium des fremden Gottes, also sozusagen des Unbenannten, aber des Anderen. Das ist die Grundthese eigentlich Markions. Markion kommt aber jetzt von dieser Grundthese her zu dem, sagen wir mal, in seinem Denken ja ganz logischen Ansatz, dass er sagt, also wenn man diese Voraussetzung mal übernimmt, die er formuliert, ist es logisch und da müsste man ihm auch folgen, dass er sagt, man kann nicht dem Evangelium des fremden Gottes, das Jesus verkündigt hat, folgen und gleichzeitig als Heilige Schrift die des anderen Gottes, also des Schöpfergottes, des Gottes der Bibel Israels annehmen. Also salopp gesagt, die Schrift passt für Markion nicht zur Verkündigung zur Verkündigung Jesu, so wie er sie betrachtet. Und deshalb kommt Markion dazu, dass er einen Teil von Schriften, die es im Christentum schon gibt, aber nicht als heilige Schrift, denn es gibt im Christentum schon Verschriftlichungen der Christusverkündigung in Form von Evangelien, von Paulusbriefen und so weiter, dass er einen Teil dieser in Anführungszeichen christlichen Schriften nimmt, zusammenstellt und, ja, wie das so schön heißt, reinigt von allen Bezügen, wie er meint, die noch, weil sie es falsch gesehen hätten, zur Bibel Israels hätten. Und er stellt also eine Schriftensammlung zusammen aus dem Lukasevangelium und 10 Paulusbriefen, die alle, wie gesagt, ein bisschen gereinigt werden. Und jetzt könnte man, auch wenn er es nicht so deklariert hat, aber der Einfachheit halber, und stellt vor, das sei, diese christlichen Schriften, sei die Alternative zur Bibel Israels, die bis dahin im Christentum die eine und einzige heilige Schrift war. Also das, die war nur anerkannt. Das andere waren Schriften der Christusverkündigung, die, wie wir ja schon angedeutet haben, notwendigerweise die Bibel Israels benötigten. Und indem Markion diese Schriften, also Lukas und die zehn Paulusbriefe, die er vorstellt als heilige Schrift, also das war schon eine kleine Provokation zu sagen, das ist heilige Schrift, das, was eigentlich, ich meine, wir können das ja gut nachvollziehen, zu sagen, dass da einer kommt und sagt, die Briefe, die ein Paulus geschrieben hat an verschiedene Gemeinden, das ist für uns die heilige Schrift, ist eine Provokation gewesen. Das frühe Christentum hat auf diesen, ich sag mal, Vorschlag des Markion reagiert, sogar, man kann sagen, relativ schnell reagiert, ohne dass wir, das können wir heute bedauern oder müssen wir bedauern, wir haben keine Diskussionen oder Dokumente, wie die Kirche darüber denkt oder diskutiert hat. Aber wir haben, das ist vielleicht, könnte man sagen, noch wichtiger und interessanter, wir haben zwei Reaktionen auf diesen Vorschlag, sagen wir mal, Markions, die zwei Reaktionen, die schnell oder sehr bald greifen und auch zu begreifen sind und die deutlich machen, dass die Kirche sich schon mit diesem Vorschlag Markions auseinandergesetzt hat. Das Erste, was als Reaktion feststellbar ist und wodurch wir dann auch sehr viel über Markion erfahren haben, Markion wird von der Kirche charakterisiert, bezeichnet als Heretiker. Und zwar, man könnte sagen, als der erste und große Heretiker. Wobei Heretiker zu dieser Zeit nichts mit dem zu tun hat, was wir später, das ist erst die Folge, unter Heretikern verstehen oder unter Häresie. Nämlich, das hat nichts zu tun mit Leugnung von Glaubenswahrheiten, sondern das griechische Wort Häresis heißt eigentlich auswählen, bevorzugen. Und der Begriff ist in seiner ursprünglichen Bedeutung bei Markion angewendet worden. Das ist einer, der wählt, man könnte sagen in Klammern, aus der ganzen Wahrheit, aus dem Ganzen etwas aus. Und wer etwas auswählt, lässt natürlich anderes sozusagen hinten runterfallen oder beachtet es nicht. Und insofern gilt der Kirche Markion als Auswähler, Bevorzuger, Heretiker. Und Sie können sich jetzt schon selbst gut vorstellen, wie später erst der Begriff innerhalb kirchlicher Tradition sich gewandelt hat von dem, der auswählt, zu dem, der durch seine Auswahl auch anderes leugnet, ne, und weglässt. Und insofern ist dann das eine schon mal klar gemacht worden, Markion als Heretiker zu bezeichnen, ist, dass klar gemacht wird, das stimmt nicht überein mit dem, was die Kirche zu der Zeit sucht, nämlich sozusagen das Ganze zusammenzuhalten, die ganze Wahrheit. Es gibt ein schönes jüdisches Sprichwort, das sagt, die gefährlichste Lüge ist die halbe Wahrheit, weil man sie nicht überführen kann, indem man sozusagen wie bei der Lüge richtig stellt, was falsch ist, sondern man kann sie nur durch Ergänzung, ne? Die halbe Wahrheit kann ich nur durch Weiteres, weil ich sage, das gehört aber auch noch dazu, verstehen. Und insofern ist diese Häresie des Markion tatsächlich eben das Schlimme, sie ist eine halbe Wahrheit. Und dass es so verstanden wurde, kann man dann an der zweiten Reaktion der Kirche sehr gut nachvollziehen, nämlich die Kirche nimmt oder man könnte sagen, folgt in gewisser Weise einem Gedanken des Markion. Nämlich Markion hatte ja diese christlichen Schriften, die zwischen den Gemeinden ausgetauscht wurden und die es gab, hatte ja einen Teil davon genommen und betrachtet als Heilige Schrift. Und die frühen Christen folgen sozusagen dem Grundgedanken des Markion und sagen, ja, man könnte es sozusagen so verstehen, dass die Heilige Schrift oder dass das auch Heilige Schrift ist. Aber das tun die Christen oder das tut die Kirche nicht, um entweder sozusagen Markion zuzusprechen oder ihm das zuzugestehen oder um die eigenen Schriften in besonderer Weise hervorzuheben, sondern es kommt zu einer, sozusagen ganz der Hintergrund ist der andere, mit dem Folgen in diesem Gedanken des Markion, dass man sagt, Heilige Schrift sind auch vielleicht christliche Schriften, dass man die mit dazu nimmt und zusammensieht. Das hängt als Reaktion der Christen damit zusammen, mit dem Ursprung, dass dieser Markion nämlich angefangen hatte, oder sein Grundgedanke der war, dieses dualistische Denken, es sei ein anderer Gott, der von Jesus offenbart würde und der sich in der Bibel Israels, der hinter der Bibel Israels stehe. Und die Christen folgen Markion in der Idee, dass die Schriften, die mit der Christusverkündigung in welcher Weise auch immer zu tun haben, etwas mit Heiliger Schrift zu tun haben. Da folgen sie Markion, nicht im Sinne, dass das jetzt die Alternative ist, also nicht um die Schrift zu ersetzen, die bisher Heilige Schrift ist, sondern sie nehmen noch viel mehr als Markion von diesen frühchristlichen Schriften der Christusverkündigung, nehmen sie und stellen sie an der bisherigen Heiligen Schrift an die Seite mit einem wichtigen Grundgedanken, nämlich sie wollen sagen, es ist ein und derselbe Gott, der sich Israel offenbart hat und der sich in Israel durch Jesus Christus der Welt offenbart hat. Also die Christen folgen in einem gewissen Sinne Markion, aber die Aussage, die sie machen wollen, ist auch gegen Markions dualistisches Denken gerichtet, mit der Grundaussage, es ist ein und derselbe Gott, der sich sowohl in der Bibel Israel oder in Israel geoffenbart hat, als auch der sich dann geoffenbart hat in Jesus Christus. Und insofern kommt das frühe Christentum dazu, dass es die Bücher der Heiligen Schrift, die Bücher der bisherigen Heiligen Schrift als einen Teil nimmt und die neuen, sozusagen die Bücher der Christusverkündigung, als einen zweiten Teil, einerseits getrennt von dem anderen, aber auf ihn bezogen, zusammennimmt als eine heilige Schrift. Das ist das Wichtige, weil diese heilige Schrift, und das müssen wir uns auch gegen alle anderslautenden Vorstellungen immer wieder vor Augen führen, um klarzumachen, dass es ein und derselbe Gott ist, könnte man modern sagen, im Alten Testament und im Neuen Testament. Ich denke, Sie alle kennen die Klischees, dass man so gern redet vom Gott des Alten Testaments und vom Gott des Neuen Testaments. Unsere Heilige Schrift gibt es nicht anders als in der zweigeteilten Einheit, deren Grundaussage, bevor man sie überhaupt aufschlägt, unsere Bibel, ist die Grundaussage immer die, es ist ein und derselbe Gott in Israel und der sich in Jesus Christus offenbart hat. Das ist das Grundverständnis dieser zweigeteilten Bibel. Das Neue, also das, was wir Neues Testament nennen, ist niemals als ein Buch, wie ich eben gesagt habe, schon konzipiert worden, sondern erst in der Reaktion auf Markion hat man das dazugestellt, um diese Grundaussage abzusichern. Insofern, das sage ich jetzt nicht unbedingt nur, aber auch als Alttestamentler, muss man sagen, dass ein separat gebundenes Neues Testament gegen den Sinn unserer Heiligen Schrift verstößt oder dagegen gerichtet ist. Also ein separates, als Buch gebundenes Neues Testament darf es eigentlich nicht geben, weil es nur nur in Anführungszeichen zusammengefügt ist, um diesen Grundsinn auszudrücken, dass es derselbe Gott ist, der sich hier und da offenbart. Und deshalb rede ich auch gerne bei separat gebundenen Neuen Testamentsausgaben von einer schlichten Bibelheresie. Das ist eine Auswahl der Bibel und ist damit ein heretisches Buch. Da sollte man sich dann sozusagen davon fernhalten. Sondern christliche Bibel ist immer nur und kann nur sein die zusammengebundene Ausgabe von Altem und Neuem Testament zusammen. Denn nur zusammen ergibt sich sozusagen der Grundsinn der christlichen Bibel und damit auch die Grundaussage. Wir könnten oder müssten, können auch diese Aussage weiter vertiefen und man muss sie in zumindest zwei Richtungen noch weiter vertiefen. Einerseits wird nämlich durch die Bezeichnung, die das frühe Christentum dann schon wählt, die es aus der Bibel heraus wählt, nämlich vom Alten Bund oder Alten Testament und vom Neuen Bund zu reden, wird dieses Grundverständnis nochmal untermauert. Nämlich es wird die Zusammenfügung auch festgehalten. Es ist von einem Bund die Rede, der in zwei verschiedenen Formen vorkommt, alter und neuer, aber es ist sozusagen ein Bund, der da zusammenkommt, um den es geht. Und diese Perspektive muss man sozusagen noch mit betrachten, nämlich was diese Begrifflichkeit von altem und neuem Bund denn letztendlich für unsere Heilige Schrift aussagt. Und daraus ergibt sich dann sozusagen mindestens die nächste Frage, wie müssen wir denn als Christen sowohl den einen Teil unserer Bibel als auch den anderen verstehen? Denn eine Besonderheit der christlichen Bibel ist, dass sie die Schriften Israels, also die Bibel Israels, rein und unvermischt an die erste Stelle der christlichen Bibel gestellt hat, ohne irgendeine christliche Interpretation oder irgendeine christliche, einen christlichen Zusatz oder so etwas, ohne irgendeine Auswahl, ohne etwas zu streichen daraus, sondern die Christen nehmen rein und unvermischt die Bibel Israels als ersten Teil und die Beziehung zu dieser Schrift wird erst im zweiten Teil hergestellt, also in dem, was unser Neues Testament ist. Dass das nicht selbstverständlich ist, dass man es auch ganz anders kann, können Sie, cum grano salis, immer noch erkennen, viele Jahrhunderte später mit dem Koran. Der Koran übernimmt Traditionen und Erzählungen aus dem Alten und Neuen Testament, redet von Mose, Abraham, Maria, Jesus und so weiter. Aber nicht, dass das jetzt sozusagen separat so stehen würde, wie es irgendwo in einer anderen Heiligen Schrift steht, sondern es wird total integriert. Das Christentum hätte das auch machen können, hätte sich vielleicht viele Dinge leichter machen können dadurch. Aber offensichtlich scheinen die Christen es nicht gewollt zu haben, dass es besonders leicht ist, sondern sie haben es dabei belassen, zwei Teile ihrer Heiligen Schrift zu haben. Sie haben damit tatsächlich, das Christentum oder das frühe Christentum hat uns damit etwas Schwieriges aufgegeben und man könnte sagen, alle Probleme, die es durch die Jahrhunderte bis heute im Verhältnis von Judentum und Christentum gibt und gegeben hat, hängen daran, dass das Christentum es niemals, ja, jetzt weiß ich selbst nicht, wie ich es sagen soll, für nötig gehalten hat oder dazu gefunden hat, dieses Verhältnis sozusagen lehramtlich festzulegen und zu sagen, das Alte Testament muss so verstanden werden und das Neue so. Vielleicht ist das eine tiefe Spur des Wirkens des Heiligen Geistes, dass das nicht festgelegt wurde auf eine Form, sondern sehr offen geblieben ist, so wie in der jüdischen Bibel, in der hebräischen Bibel sehr vieles dialogfähig offen geblieben ist für neue Aktualisierung, für neues Verständnis. Aber um den Preis, dass wir bis heute, auch nach 2000 Jahren noch, uns immer wieder neu damit auseinandersetzen müssen, wie ist denn das Verstehen dieser beiden Teile für uns heute möglich und wie müssen wir da rangehen? Es gibt keinen sozusagen festen Schlüssel. Ein erster Schritt mag sein, dass wir erkennen, wie es zu dieser Bibel gekommen ist, aber das können wir jetzt vielleicht ein bisschen sacken lassen in einer Pause und dann nachher weiter vertiefen.